Im Matthäus-Evangelium am Ende der Bergpredigt, Kapitel 7, da sagt Jesus: Wer meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, ist wie ein Mann, der überlegt, was er tut, und deshalb sein Haus auf einen felsigen Grund baut. Wer dagegen meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, der kommt mir vor wie ein Dummkopf, der sein Haus auf Sand baut. Liebe Freunde, dumme Menschen gibt es eine ganze Menge. Aber keiner ist so dumm, dass er gerne dumm sein möchte, sondern jeder möchte gern klug sein. Wir alle möchten gerne klug sein und wir haben alle noch einen zweiten Wunsch, nämlich wir möchten alle unser Leben richtig bauen. Und von diesen beiden Wünschen, dass wir klug sein möchten und unser Leben richtig bauen möchten, davon spricht hier Jesus. Und deswegen spricht er damit uns alle an. Das geht hier nicht um ein spezielles religiöses Thema, was bloß ein paar fromme alte Tanten interessiert. Sondern hier geht es um ein Thema, das jeden von uns angeht. Ganz besonders euch junge Menschen, die ihr das Leben noch vor euch habt und die ihr ja vor der Frage steht: Was fange ich mit meinem Leben an? Wie baue ich das auf? Was mache ich daraus? Wir alle, ob wir nun Christen oder Atheisten sind, oder alt oder jung, oder Junge oder Mädchen, wir alle versuchen ja täglich aus unserem Leben das Beste herauszuholen, etwas Vernünftiges, etwas Lohnendes, etwas Gutes draus zu machen. Und weil man alles auf zweierlei Weise machen kann, nämlich richtig oder falsch, da ist jetzt die Frage: Wie bauen wir unser Leben richtig? Dazu möchte euch Jesus eine Antwort geben. Er vergleicht zunächst unser Leben mit einem Haus und er sagt, das Wichtigste bei einem Hausbau ist das Fundament. Dann ist die schönste Fassade und die herrlichste Inneneinrichtung nichts, wenn das Fundament nichts taugt. Beim nächsten Gewitter, was dann kommt, da fliegt die ganze Bude ein, wenn die nicht fest gegründet ist. Ich habe jetzt im Urlaub einen Freund besucht, der wohnt an einem schönen See, und alle die Häuschen, die die Leute sich da gebaut haben, die stehen ein bisschen vom Uferrand entfernt, weil der Uferboden zu sumpfig ist. Da kann man kein Haus drauf bauen. Nun ist da in diesem Jahr so ein Angeber aufgetaucht, einer von den Typen, die in der Brieftasche mehr drin haben als im Koppe. Und der hat nun seine Datscha direkt vorne am Ufer hingeknallt und versperrt nun allen, die dort wohnen, die schöne Aussicht auf den See. Schadenfroh, wie der Mensch nun mal ist, reiben sich die anderen aber alle schon die Hände und freuen sich aufs nächste Frühjahr, wenn sich der Uferboden gesenkt hat. Wenn der dann seine Datscha betrachten kommt, dann dürfte die etwas windschief dastehen. Jesus ist nicht schadenfroh. Der wartet nicht drauf, bis ihr zusammenklappt, sondern der sagt euch von vornherein: Sorgt dafür, dass euer Leben ein anständiges Fundament hat. Das ist die Hauptsache am Hausbau. Und ich denke, das werden wir alle begreifen, auch wenn ihr euch nicht gerade ein Wochenendhäuschen baut und nicht aus dem Baufach stammt wie Jesus. Der war ja von Berufs wegen nicht Pfarrer, sondern der war Zimmermann. Der hat auf dem Bau gearbeitet, wie viele von euch, sozusagen euer Berufskollege. Also der Kollege Jesus sagt, ihr müsst zunächst einmal dafür sorgen, dass ihr ein festes Fundament unter eure Füße kriegt. Damit das Haus eures Lebens euch nicht einfällt. Und was die eingefallenen Häuser betrifft, da haben wir ja nun leider in unserem Jahrhundert schreckliche Erfahrungen machen müssen. Ich stamme zum Beispiel noch aus einer Generation, die im buchstäblichen Sinne aus den Trümmern der zusammengefallenen Städte rausgekrochen ist. Und seit ich den Staub unserer bombardierten Häuser habe schlucken müssen, da habe ich die Schnauze voll von Krieg und ähnlichen Dingen. Das waren eben nicht nur unsere Häuser aus Stein, die zusammengestürzt sind, sondern für viele Menschen, da war das das Haus ihres Lebens. Zum Beispiel für alle die, die ihr Leben auf Adolf Hitler aufgebaut hatten und auf seiner Ideologie. Für die alle kam der große Zusammenbruch, als dann für Hitler und den Faschismus selber der Zusammenbruch kam. Adolf Hitler hat von dem Fundament, von dem Jesus redet und das die Kirche anbietet und auf dem die Kirche aufgebaut ist, der hat da nichts davon gehalten. Der Hitler, der hat einmal gesagt über die Kirche, ich zitiere den Hitler nicht gerne, aber es muss mal sein. Er hat gesagt, der Film ist abgespielt, da geht niemand mehr herein, aber nachhelfen werden wir. Die Pfaffen sollen sich selbst ihr Grab schaufeln. Sie werden ihren lieben Gott an uns verraten. Ich werde sie lächerlich und verächtlich machen. Zu simpelsten Verbrechern werden wir sie stempeln. Und wenn sich den frommen Bürgern die Haare sträuben sollten, umso besser. Die Jugend wird es aufnehmen, die Jugend und das Volk. Und die anderen, auf die anderen will ich gern verzichten. Ich garantiere, wenn ich will, könnte ich die Kirche in wenigen Jahren vernichten. Auch mit diesen großmäulichen Sätzen hat sich Adolf Hitler getäuscht, wie alle, die im Lauf der Geschichte von 2000 Jahren versucht haben, die Kirche zu vernichten. Dieser Hitler, der stand auf einem Fundament aus Sand. Und als das zusammenrutschte, da hat das viel gekostet. Das hat nämlich im Ganzen etwa 25 Millionen Menschenleben gekostet. Wir begehen heute den Gedenktag des Faschismus. Und wir denken heute an 25 Millionen Kriegstote, an alle die Menschen, die erschossen, vergast, ausgebombt, zusammengeschlagen, geistig geknebelt worden sind. Wir denken an die Juden. Wir denken an 2 Millionen ermordeter jüdischer Kinder, an die gefallenen Soldaten, an die zerstörten Städte und Kulturwerte, an die maßlose Schande, die der Faschismus über unser Volk gebracht hat. Aber es genügt nicht, an die Verbrechen der Vergangenheit zu denken und über die Verbrechen der Gegenwart zu schweigen. In der dritten Welt, da sterben an jedem Tag mehr Menschen an Hunger als an den schlimmsten Vernichtungstagen von Auschwitz. Es sterben in jeder Woche mehr Menschen vor Hunger in dieser Welt, als durch die Atombombe von Hiroshima umgekommen sind. Es sterben in jedem Jahr mehr Menschen am Hunger, als im gesamten letzten Weltkrieg umgekommen sind. Wir denken heute an die Opfer von Auschwitz. Und wir fragen uns, wie ist das möglich gewesen? Wie war das möglich, dass so etwas geschehen konnte, obwohl es doch die ganze Welt wusste? Und wann denken wir an die Opfer des Hungers von heute, von denen wir auch alle wissen, dass sie vor Hunger sterben? Wenn wir uns fragen, wie war das möglich, dass sowas damals passieren konnte, dann müssen wir daran denken, dass über uns andere sich das auch mal fragen werden. Die Generation nach uns, wenn es nach uns überhaupt noch mal eine Generation geben sollte, die wird sich fragen, wie war das möglich, dass die in den 70er Jahren fett gelebt haben und sich nicht um diese Millionen kümmerten, die am Hunger starben. Die dritte Welt, das ist das Auschwitz unserer Tage. Und solange sich die Gesellschaft dieses Auschwitz leistet, da ist an den Fundamenten der menschlichen Gesellschaft etwas nicht ganz in Ordnung. Diese Fundamente, die bestehen aus den militärischen Machtblöcken und aus den Steinen des Egoismus. Aber sie sind nicht verbunden durch den Mörtel der Liebe. Und wir haben das ja gerade in der letzten Woche erlebt durch die Ereignisse in München, dass es offenbar schon nicht mal mehr möglich ist, dass die Menschen wenigstens friedlich zusammen spielen könnten, sondern dass es immer noch welche gibt. Die denken, durch Hass und Terror und Gewalt könnten sie diese Welt ändern. Aber Hass und Gewalt als Grundlage des Handelns, die bringen uns dem Frieden nicht einen einzigen Schritt näher. Und auf einem Fundament, dem die Nächstenliebe fehlt, da können wir das glückliche Haus einer glücklichen Menschheit ganz bestimmt nicht errichten. Wenn sich ein kleiner Teil der Menschheit vollfrisst und zuguckt, wie die anderen verhungern, dann kann das auf die Dauer ja gar nicht gut gehen. Und wir müssen damit rechnen, dass die Menschheit einer Katastrophe entgegenläuft, wenn sie nicht ein neues Fundament findet, auf das sie sich stellt. Und wenn der Gedenktag für die Opfer des Faschismus nicht bloß in eurem Kalender stehen soll und nicht einfach verpuffen soll. Wenn die 25 Millionen nicht umsonst gestorben sein sollen, dann sollten wir heute etwas tun für die Opfer unserer Zeit. Ihr habt ja nachher bei der Kollekte eine Gelegenheit dazu. Für die meisten von euch ist die Zeit des Faschismus eine ferne Vergangenheit. Und viele von euch werden sich sagen, was geht mich das an, was sich da an der dritten Welt abspielt? Freilich, euch geht's gut. Ihr habt ja alles, was ihr braucht. Ihr seid ja satt. Aber auch wenn ihr jetzt satt und zufrieden hier in der Kirche sitzt und vielleicht keine allzu großen Probleme habt, da müsst ihr euch doch darüber im Klaren sein, dass für euch auch die Zeit kommt, wo ihr gefordert seid. Es gibt in jedem Menschenleben Ereignisse, die einen umhauen können. Und den berühmten Platz an der Sonne, den gibt's nicht, jedenfalls nicht als Dauerzustand. Es brechen über jedes Menschenleben einmal die Gewitter herein. Und eines Tages, da seid ihr auch dran. Und nur der ist ein Realist, der sich vorbereitet auf die Krise. Das tun ja auch die meisten Menschen. Wir sind alle in der SVK und wir sind versichert gegen Krankheit und Unfall und gegen Beulen im Auto und Wasserrohrbruch und Einbruch und Rotweinflecke auf dem Tischtuch und Fettspritzer auf der Jacke. Auch gegen den Fall der Fälle haben wir eine Versicherung abgeschlossen, ist ja nichts dagegen zu sagen. Der kluge Mann baut vor. Aber das alles, das genügt noch nicht. Und das wissen wir doch auch ganz genau. Es genügt noch nicht, ein fixes Kerlchen und gegen jeden Kram versichert zu sein und mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Die Frage ist doch immer noch, auf welchem Boden einer steht. Und wenn der Boden nachgibt, dann nützen euch die strammsten Waden nichts. Je mehr ihr strampelt, umso schneller versinkt ihr dann im Sumpf. Und deshalb sagt Jesus, der kluge Mann, der baut nicht nur vor, sondern der baut vor allem tief. Der sorgt als erstes für ein tragfähiges, sicheres Fundament. Und ich denke, das möchten wir doch auch alle, dass wir etwas haben, auf dem unser Leben feststehen könnte, wo uns nicht jede Kleinigkeit gleich umhaut. Und nun ist die Frage, was ist so ein Fundament? Und Jesus sagt auf diese Fundamentalfrage unseres Lebens, dieses Fundament ist das Wort Gottes, das man hört und das man tut. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass es keine Situation eures Lebens gibt, wo ihr das Wort Gottes nicht anwenden könntet, wo es euch nicht nützlich sein könnte. Zum Beispiel, wenn der Arzt euch sagt, dass ihr Krebs habt. Jeder fünfte Mensch stirbt an Krebs. Es werden also ein paar hundert von euch mit dabei sein. Also wenn der Arzt euch sagt, dass ihr Krebs habt, Was nützt euch denn dann so ein Spruch an der Wand? Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit. Mit solchen neckischen Lebkuchenfersen, da könnt ihr vielleicht mit einem verregneten Urlaub fertig werden. Aber doch nicht mit einem heimtückischen Geschwür, das euch in den Knochen sitzt. Die fünfte Sinfonie von Beethoven, das ist ganz bestimmt was Wunderbares. Wenn so das Schicksal an die Tür klopft. Bum, 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 bum. Und wenn das Herz eurer Mutter aufhört zu klopfen, was machten ihr dann? Dann hat sich's ausgeklopft und ausgefiedelt. Dann könnt ihr bei solcher Musik bloß noch Rotz und Wasser heulen. Goethe, Beethoven, Brecht, Tucholsky. Ich nenne die Namen dieser Menschen mit dem Respekt, der diesen genialen Menschen gehört. Ich frage euch bloß, was wollt ihr denn mit Goethes Faust anmachen, anfangen auf eurem Sterbebett? Da steht doch nicht eine einzige Zeile drin, die euch zu einem getrosten Sterben verhilft. Wenn euer Ende kommt, da könnt ihr nichts mehr anfangen mit eurer idealistischen oder nihilistischen oder atheistischen Philosophie oder was nun die Grundlage eures Lebens ist. Ich würde mir nicht wagen, mit einer Goethe-Ausgabe im Goldschnitt euch im Krankenhaus zu besuchen. Aber mit der Bibel in der Hand, da komme ich. Ich würde mir nicht wagen, einem Sterbenden den Osterspaziergang von Goethe vorzulesen. Ich würde mich überhaupt nicht an das Bett eines sterbenden Menschen trauen, wenn ich nicht das Wort Gottes hätte, weil das das Einzige ist, was in dieser letzten Krise uns noch trägt, hilft, Geborgenheit und Friede gibt. Aber ich will heute gar nicht über den Tod reden. Der Tod, der gehört mit dazu als die letzte Krise, durch die wir alle noch durch müssen. Aber es kommt Jesus zunächst einmal darauf an, dass wir für alle Situationen unseres Lebens dieses Fundament haben, auf dem wir fest draufstehen können. Und dieses Fundament, so sagt also Jesus, ist das Wort Gottes, das man hört und tut. Also mit dem man ernst macht, aus dem man etwas macht. Die kirchliche Trauung nach gelungener Abtreibung oder alle vier Wochen ein Gottesdienst in der Schlosskirche und ansonsten den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, das haut nicht hin. Das ist ein frommes Theater. Das ist doch weiter nichts als frommer Putz an der bürgerlichen Fassade, der runterfliegt, sobald mal einer auf den Putz haut. Jesus geht's nicht darum, dass er das Ornament unseres Lebens ist, er will das Fundament unseres Lebens sein. Und deswegen hat's keinen Zweck, wenn ihr hierher kommt und sagt, naja, gut und schön, gar nicht übel, was der Jesus da sagt. Und wenn ihr das dann nicht macht. Wir haben jetzt mal bei uns in der jungen Gemeinde über dieses Thema geredet. Ob man das eben machen kann, ob man so leben kann, wie Jesus das sagt. Und da waren ein paar dabei, die sagten, das ginge nicht, könnte man nicht. Die sagten, das ist alles gut und schön, was euer Jesus da erzählt, aber man kann es nicht machen. Ich sage, ne, warum denn nicht? Und da sagten die, nur weil es die anderen Leute auch nicht machen. Wenn alle Menschen so leben würden, wie Jesus das sagt, da wäre die Welt in Ordnung. Aber so ist es eben nicht. Und wenn bloß wir nach Gottes Wort leben sollen, dann machen wir dabei die Dummen. Und da bin ich aber verrückt geworden. Da habe ich gesagt, was seid denn ihr für miese Typen, dass ihr immer bloß nach dem guckt, was die anderen machen. Habt ihr denn keine eigene Überzeugung? Und könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass man für eine Überzeugung auch leiden kann? Ich meine, wenn ich erkannt habe, dass Jesus recht hat, da gibt es nur die eine Konsequenz, dass ich das mache, was der sagt. und dass ich die anderen, die noch nicht nach Jesus leben, versuche, auf diesen Weg hinzubringen. Das geht doch nicht darum, was die anderen Leute sagen, sondern heute, da seid ihr gefragt, ob ihr Jesus annehmen wollt. Heute seid ihr vor die Entscheidung gestellt, ob ihr das probieren wollt, den Weg mit Jesus zu gehen. Das ist euch vielleicht allen schon mal so gegangen, dass ihr euch gesagt habt, im Grunde genommen, da hat ja Jesus recht. Und was der sagt, das stimmt. Zum Beispiel wäre es doch wunderbar, wenn die Leute nicht lügen würden. Wenn man das Vertrauen hätte zu jedem Menschen, dem man begegnet, dass man genau wüsste, der belügt mich jetzt nicht. Und noch wunderbarer wäre, wenn man selber das Vertrauen der anderen Menschen hätte, dass die wüssten, das ist kein Lügner. Und wenn man mit einem reinen Gewissen durch die Welt gehen könnte, das wäre eigentlich schön. Tja, eigentlich. Und dann geht ihr aus der Schlosskirche raus, marschiert noch 2 Stunden mit eurer Freundin durch den Küchwald und erzählt euren Eltern zu Hause, der Pfarrer Lehmann hätte so lange gepredigt, obwohl ich nie über 25 Minuten predige. Ihr kommt euch unheimlich schlau vor, wenn ihr euren Eltern so die Taschen vollhaut. Und Jesus findet sowas furchtbar dumm. Wisst ihr warum? Weil ihr euch damit selber schadet. Wenn eure Freundin merkt, dass sie eure eigenen Eltern belügt, da sagt sie sich, eines Tages, da belügt der mich also auch. Und damit bringt ihr den ersten Keim des Misstrauens in eure Freundschaft rein. Und mit Misstrauen, da kann man keine Freundschaft aufbauen. Geschweige denn eine Ehe, da wird nichts draus. Ihr kommt euch, wer weiß, wie schlau vor, wenn ihr lügt und heuchelt und euch mit krummen Reden aus der Affäre rauszieht. Ihr haltet es für klüger, wenn niemand merkt, dass ihr Christen seid. Ihr haltet es für klüger, mit den Wölfen zu heulen und euch nicht klar und eindeutig zu Jesus Christus zu bekennen. Weil ihr denkt, ihr könntet dann vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Und genau das, was wir für so ungeheuer klug halten, das hält Jesus für dumm. Wir halten das für klug, dass wir uns dem Leiden entziehen. Und Jesus sagt, selig sind die, die leiden. Wir halten das für klug, dass wir unsere Ellenbogen gebrauchen und dass wir dem, der uns dumm kommt, wieder dumm kommen. Und Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wir halten das für klug, die anderen Menschen zu hassen, die uns nicht angenehm sind. Und Jesus sagt, ihr sollt auch eure Feinde lieben. Wir halten es für das Klügste, dass wir erstmal eine anständige Arbeit haben und gut verdienen. Und Jesus sagt, kümmert euch in allererster Linie darum, um das Reich Gottes. Und alles andere, das ist zweitrangig. Alle die Sätze, die ich jetzt von Jesus genannt habe, die hat er in der Bergpredigt gesagt. Und am Schluss dieser Predigt, da stehen die Worte, die ich euch vorhin schon vorgelesen habe, wo Jesus sagt, wer meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, ist wie ein Mann, der überlegt, was zu tun ist und deshalb sein Haus auf einen felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm tobt, und an dem Haus rüttelt, so stürzt es nicht ein, weil es auf Fels gebaut ist. Wer dagegen meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, kommt mir vor wie ein Dummkopf, der sein Haus auf Sand baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, die Flüsse über die Ufer treten, der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, so stürzt es ein und der Schaden ist groß. Jesus will nicht, dass ihr irgendeinen Schaden nehmt. Es hat deswegen also auch gar nicht viel Sinn, wenn ihr hierher kommt, euch das anhört und wenn ihr sagt, gut und schön, ist eigentlich ganz nett, was der Jesus da sagt. Und wenn ihr das dann nicht macht, wenn ihr das nicht in euer Leben übernehmt, ihr solltet das einmal probieren, dass ihr euch vollkommen in die Hände von Jesus gebt. Habt doch nicht solche Angst vor den Konsequenzen, wenn ihr wirklich einmal anfangt, als ein Christ zu leben. Ihr werdet sehen, dass Jesus für euch sorgt, besser als ihr das selber könnt, mit aller eurer Schlauheit. Ihr braucht jetzt bloß zu sagen, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Kommt, ihr sollt euch entscheiden, nicht nachher oder später. Später kann es schon für euch zu spät sein. Ihr sollt, wenn ihr könnt, in dieser Minute sagen, Jesus, ich stehe auf dir. Und dann wirft euch nichts mehr um. Und wir möchten, dass ihr das möglichst alle sagen könntet. Ich stelle jetzt mein Leben auf Jesus. Und ihr habt die herrliche Verheißung, dass euch dann nichts mehr umschmeißt, egal was da noch kommen möge. Ich mache euch den Vorschlag, diejenigen von euch, die heute ein neues Leben mit Jesus anfangen wollen, die kommen nach dem Gottesdienst, nach dem Schlusslied hier vor. Und da werdet ihr junge Christen finden, die mit euch beten und mit euch sprechen werden. Genau wie es den beiden gegangen ist, die ihr vorhin gehört habt. Nun wollen wir zusammen beten.
Herr Jesus, du kennst unser Lebensgebäude. Du weißt, dass es sehr wackelig gebaut ist. Und dass es vielleicht schon am Einstürzen ist. Aber Jesus, du willst es herausreißen. Du willst unser Leben auf einen sicheren Felsen stellen, auf dich selbst. Wir bitten dich, dass du uns Mut gibst, dass wir die Türe aufstoßen zu dir hin, dass du eintreten kannst. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.